Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Mit der Goethe-Medaille ehrt das Goethe-Institut einmal im Jahr in Weimar, jeweils am Geburtstag des Namensstifters, also am 28. August, Persönlichkeiten, die mit ihren künstlerischen und publizistischen Arbeiten Zivilcourage bewiesen haben. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die iranische Filmemacherin Shirin Neshat, an den mongolischen Verleger und Publizisten Engbert Roson und an den deutsch-türkischen Schriftsteller Doğan Akhanle. Der 1957 geborene Akhanle lebt seit Anfang der 90er Jahre in Köln. In seinem Herkunftsland der Türkei ist der Autor mehrmals eingesperrt und auch gefoltert worden, unter anderem wegen seines Engagements für die Rechte der Kurden. Akhanles Eintreten für Völkerverständigung, für die Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern und gegen diktatorische Willkür bildet sich auch in seinen Büchern ab. Dazu gehören unter anderem die Romantrilogie »Die Richter des jüngsten Gerichts«, »Tage ohne Vater« und jetzt bei uns auf Deutsch erschienen sein großer Roman »Madonnas letzter Traum«. Ein Buch, das deutsche und türkische Geschichte miteinander verknüpft und einen Bogen schlägt, von der Nazizeit bis fast in die Gegenwart. Ich habe mit Doğan Akhanle gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob er sich denn unter dem Motto Dichtung und Wahrheit, so lautet das diesjährige Motto der Verleihung der Goethe-Medaille, aufgehoben fühle.
Ja, sehr aufgehoben, und ich versuche auch sozusagen mit der Dichtung und mit der Wahrheit zusammenleben, und dass die Dichtung ist für mich eine der wichtigsten Identifikationselemente ist, und ich versuche ja seit 20 Jahren durch die Dichtung mit der Wahrheit umgehen.
Die Begründung der Preisvergabe lautet unter anderem, Sie würden sich seit langem mit größter Klarheit für Erinnerungskultur und Völkerverständigung zwischen Armeniern, Türken und Kurden ohne jedwede Simplifizierung einsetzen. Damit ist ja Ihr zivilgesellschaftliches, aber natürlich auch Ihr literarisches Engagement gemeint. Der letzte Band Ihrer Trilogie, Die verschwundenen Meere, trägt den Titel Die Richter des jüngsten Gerichts und thematisiert ja den Völkermord der Türken an den Armeniern. In deutscher Übersetzung lag das vor 2007. Dieser Völkermord ist in der Türkei, wie wir alle wissen, nach wie vor ein Tabu. Aber Ihr Buch konnte vor etwa 20 Jahren tatsächlich erscheinen?
Ja, tatsächlich erscheinen sogar 1999 in einer kleinen linken Verlag. Und ich war auch unbekannt, deshalb haben sie einfach ignoriert, weil auch ein Roman war. Und sie haben viele Sachbücher damals verboten erklärt, aber mein Buch nicht, obwohl sie mich weltweit als politische Kriminelle sozusagen gesucht haben. Die Türkei ist auch ein merkwürdiges Land. Also alle Bücher sind in der Türkei veröffentlicht. Es ist nicht verboten. Aber die Ignoranz von der staatlichen Behörden ist so groß, sie wollen nicht sehen oder annehmen, dass ich im Exil in Deutschland Schriftsteller geworden bin. Vielleicht das lag daran, weiß ich nicht ganz genau.
Ja, Doğan Akhanle, Sie haben sich aber auch intensiv mit dem Holocaust der Deutschen an den Juden und auch Sinti und Roma während der NS-Zeit beschäftigt. Was hat Sie als Türke, der seit 1991 im deutschen Exil lebt, mittlerweile haben Sie ja die deutsche Staatsbürgerschaft, zu dieser Beschäftigung veranlasst?
Ja, Anfang 90er Jahre bin ich in Deutschland gekommen als Flüchtlinge und mit einer Gewalterfahrung. Ich bin gefoltert, meine Familie ist gefoltert, meine Freundinnen sind gefoltert und ich wusste nicht einmal, wie ich meine persönliche Geschichte umgehen kann und andeuten kann. Und ich habe mich auch entschlossen, Schriftsteller zu sein, und habe ich 5 Jahre gebraucht, zu entziffern, was ist denn politischer Aktivismus und was ist denn schriftstellerische Arbeit unterscheidet. Und das war auch ein Prozess. Und dieser Zeitraum, Anfang 90er Jahre, war die Zeit der Erinnerung, wie Gedächtnisforscherin Aladia Asman auch betont. Und das war auch Glück für mich, dass ich diese Erinnerung, die Zeit der Erinnerung miterlebt habe und beobachtet habe, wie eine Gesellschaft so eine Verbrechen in der Vergangenheit hat, versucht mit seiner Geschichte, Gewaltgeschichte umzugehen, einen Weg zu finden. Und diese Erfahrung, die Aufarbeitung der deutschen Gesellschaft Anfang der 90er Jahre, hat mich so geprägt und darüber hinaus, ich bin auch so dankbar dieser Erfahrung, dass ich auch noch 5 Jahre später das Buch »Die Madonnas letztes Traum« schreiben konnte.
Genau, und darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Duan Akhanli, in Ihrem neuen Roman, den Sie ja gerade schon genannt haben, »Madonnas letzter Traum«, der allerdings gar nicht so neu ist, er erschien ja bereits auf Türkisch 2005, ist der Holocaust als Thema sehr präsent. Es geht hier um eine Spurensuche nach einer verschollenen jüdischen Musikerin, die in den 20er Jahren in Berlin gelebt haben soll. Aber bevor wir darauf eingehen, sollte man noch sagen, dass Sie hier eine ziemlich verzwickte Konstellation gewählt haben. Also der Roman Madonnas letzter Traum ist eine literarische Auseinandersetzung mit einem anderen Roman, nämlich mit Die Madonna im Pelzmantel des türkischen Schriftstellers Sebahattin Ali, der 1948 ermordet wurde. Wer war dieser Sebahattin Ali?
Sebahattin Ali war damals auch eine berühmte, bekannte Schriftsteller, wie Sie gesagt haben, 48 auf der Flucht nach Ausland ermordet wurde. Er hat zahlreiche Novellen, Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Er war auch in Deutschland, konnte auch aus der deutschen Sprache auch Literaten übersetzen. Zum Beispiel Kleist hat er übersetzt. Er hat auch die Exilleute aus Deutschland, die jüdische und die deutsche Intellektuellen während der NS-Zeit in der Türkei Fluchtmöglichkeit gefunden. Haben auch betreut. Er war ein sozialistischer Schriftsteller und er ist verfolgt und Gefängnisstrafe bekommen. Am Ende wollte er das Land verlassen und ist er, wie gesagt, von einem Geheimdienstagent ermordet. Also die Ausgangsgeschichte ist von diesem Buch, dass eine Schriftsteller eine Liebesgeschichte geschrieben hat, uns allerletzte Sekunde, bevor er stirbt, uns verrät, warum er die Geschichte von Maria Pude, die jüdische Musikerin in Berlin, also fälschen musste.
Und das ist der reale Hintergrund oder ist ein fiktiver?
Ja, das ist die interessante Frage für mich. Also die Sebahattin Ali ist ja eine reale historische Figur. Und die Maria Pude war eine Fiktion von Sebahattin Ali. Und ich bin als sozusagen Leser, glaubte ich, als ich das Buch geschrieben habe, bin ich auch real. Und im Buch auch diese drei Elemente viel gespielt. Also was ist denn real?
Genau, also, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und darauf wollte ich jetzt mal kurz eingehen, weil ehrlich gesagt, wenn man sich in Ihren Roman vertieft, gleicht das ja fast einer Achterbahnfahrt. Ja? Da wechseln sehr schnell die Zeit- und Erzählebenen, Romanfiguren lösen sich aus der Fiktion und treten als handelnde Person in der Wirklichkeit des Romans auf. Und ein namenloser Autor und Exilschriftsteller aus Köln, der Ihnen nun allerdings auch sehr ähnlich ist, treibt die Handlung voran. Also um nochmal auf den Anfang zu kommen, Dichtung und Wahrheit sind hier ganz eng miteinander verzahnt. Um welche Wahrheit geht es Ihnen eigentlich?
Die Hauptinteresse steckt bei mir, also erstmal eine literarische Frage. Wenn man beginnt, aus einer realen Geschichte einen Roman zu schreiben, also sagen wir mal, ich erzähle über meine Geschichte und Gewalterfahrung. Und im Laufe des Jahres, des Schreibens, habe ich auch bemerkt, wenn man beginnt zu schreiben, dass die reale Person immer fiktionale Person wandelt. Das war auch eine interessante Erfahrung und kann man auch etwas über die Person, über die Erfahrung etwas tiefer schreiben, als wenn man als Erinnerung schreiben will. Also wenn man direkt erzähle, wenn ich direkt erzählen würde, was ich in den 80er Jahren in der Polizeipräsidium erfahren habe oder gefoltert wurde, glaube ich, ich kann als Doğan Akhanlı nicht so gut erzählen. Aber wenn ich eine Figur entwickle, der gefoltert worden war, glaube ich, kann ich besser erzählen, als ich erzähle, als Autor. Ja? Mhm. Das war auch eine sehr merkwürdige Erfahrung, aber auch habe ich, die Geheimnisse oder Stärke von Romankunst entdeckt dort. Also Sabahattin Ali ist ein Real und die Maria Pude ist ein Fiktion. Und die Leser auch, der ich erzähle. Und am Ende des Buches aber weiß man nicht, ob diese ich erzähle, diese türkische Schriftsteller ist ein realer existierender Mensch ist, der immer noch in Köln lebt und die Doğan Akan heißt. Oder dass er auch erfundene Figur ist. Also im
genau,
am
Sie
Ende des
Buch
bin ich Fiktion geworden und die Maria Pude, die am Anfang Fiktion war, eine historische Figur sich verwandelt.
Das ist eine sehr interessante Konstruktion, aber man muss wirklich höllisch aufpassen, um die ganz verschiedenen Ebenen sozusagen zu verstehen. Es gibt in diesem Roman, jetzt wollte ich nochmal auf was anderes zu sprechen kommen, eine Verquickung von deutscher und türkischer Schuld am Tod dieser Figur Maria Pude.
Genau.
Das seeuntaugliche Schiff Struma mit 781 jüdischen Flüchtlingen an Bord sank 1942 nordöstlich des Bosporus, weil türkische Behörden das Anlegen und damit jegliche Hilfe verweigert hatten. Und das ist real, also das ist sozusagen geschichtlich verbürgt. Und an Bord soll laut Roman eben auch die Jüdin Maria Pude gewesen sein. Die Türkei hatte während der NS-Zeit rund 1000 Flüchtlinge aufgenommen, habe ich noch mal nachgeschaut, allerdings fast nur Fachkräfte.
Ja.
Inwieweit ist das in der Türkei jemals ein Thema gewesen? Auch die Verweigerung der Hilfe an jüdischen Flüchtlingen.
Ja, die Türkei macht geschichtlich so gemütlich, dass sie neutral waren, sogar 1000 intellektuelle Fachkräfte aus Deutschland Fluchtmöglichkeit gegeben haben und erzählen, dass sie auch viele jüdische Bürger in Europa gerettet hätten. Also nicht belegbar, aber die Behauptung ist so. Also das heißt, während der Holocaust und während des Zweiten Weltkriegs waren wir gute. Aber es gibt so viele Elemente und die Haltungen. Am Ende hat man das Gefühl, wenn es um Holocaust geht, gibt es keine Unschuld mehr. Also es gibt vielleicht die Länder, die während der Holocaust ganz andere positive Rolle gespielt haben. Am Ende hatte man aber das Gefühl, wenn man mit der Holocaust so tief beschäftigt ist, gibt es Versagen der Menschheit. Also eine Gruppe in Europa so unmenschlich behandelt und vernichtet von den Nazis und es gab so kaum diese Solidarisierung. Und diese Versagen der Menschheit hat mich viel interessiert und in dem Struma-Fall sieht man auch, aus Europa kommen so viele Flüchtlinge und jeder Land hat einen Grund, diese Flüchtlinge abzulehnen, wie wir heute in Europa auch öfter erleben. Und am Ende, die Türkei hatte natürlich die Möglichkeit, einfach die Flüchtlinge zu erlauben, am Land zu kommen. Und sie haben aber nicht erlaubt. Sie haben auf der offenen Meer die Schiff verschleppt und dann einfach sein Schicksal hinterlassen. Und eine U-Boot hat diese Schiff versunken. Also Sowjetunion, die Amerika, die Alliierten alle, die alle wussten, was in Europa passierte, aber die Interessierte für die Alliierten, für die Sowjetunion, für die Teil der Menschheit, nicht das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Europa.
Und das war offensichtlich für Sie auch sozusagen ein Ansatzpunkt.
Genau, das war die Motivation.
Eine Motivation, auch unter anderem dieses Buch zu schreiben. Ich wollte zum Abschluss noch mal eine andere Frage stellen. Sie selbst sind in der Türkei mehrmals interniert und auch wohl gefoltert worden. Sie haben das ja am Anfang gesagt, bevor Sie schließlich mit Ihrer Familie fliehen konnten. In Spanien wollten dann die türkischen Behörden Ihnen 2017 noch einmal habhaft werden. Zum Glück sind Sie ja nicht ausgeliefert worden in die Türkei. Sie haben daraufhin das Buch geschrieben, Verhaftung in Granada oder treibt die Türkei in die Diktatur. Wo steht denn die Türkei Ihrer Meinung nach heute? Es sieht ja nicht nur hoffnungslos aus.
Die Situation ist nicht so viel geändert aus der Perspektive von der Erdogan-Regierung. Also sie wissen, dass sie die Finale spielen. Sie wissen, dass sie nicht so viel Zukunft haben, weil sie so viele skrüle Methoden entwickelt haben, dass die Bevölkerung auch langsam Nase voll ist. Die Istanbul sollte eigentlich eine Warnung sein, aber sie haben diese Warnung nicht richtig wahrgenommen. Jetzt haben sie drei Bürgermeister, die in der kurdischen Gebiet, Diyarbakır und Mardin und andere Großstadt gewählt wurde, wieder auf dem Amt gejagt. Also was wollte dieser Mann? Also eine Seite kommt manchmal das Wort Frieden auf und das hat mit der friedlichen Wege nichts zu tun. Wenn man die kurdische Bevölkerung durch die demokratische Wahlen sozusagen, die auch nicht einmal richtig demokratisch abgelaufen ist, wieder trotzdem gewählt worden und aber, dass man nicht die Wahlen nicht annimmt, glaube ich, am Ende verliert die Erdogan-Regierung absolut. Also sie haben meiner Meinung nach nicht so viel Zeit und keine Zukunft.
Der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akanlı, der am 28. August in Weimar mit der Goethe-Medaille geehrt wird, sein Roman Madonnas letzter Traum ist in der Übersetzung aus dem Türkischen von Recai Halaç im Bremer Sujet Verlag erschienen. 465 Seiten, 24,80. Und da Freitag ist, jetzt zum Abschluss noch unsere kleine Programmvorschau. Im Mitternachtskrimi in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr können Sie heute den vierten Teil eines echten Hörspielschätzchens aus den 50er Jahren hören. Gestatten, mein Name ist Cox von Rolf Becker. Worum geht es? Paul Cox, ein passionierter Glücksspieler, führt mit seiner Verlobten ein geruhsames Leben. Damit ist es dann allerdings vorbei, als Wellings, sein eigener Anwalt, ihn zu erpressen versucht. Um das zu verhindern, bricht Cox in der Wohnung des Anwalts ein, um Dokumente zu sichern. Und was findet er vor? Die Leiche des Erpressers, ermordet mit Cox Taschenmesser. Hier eine Kostprobe.
Gestatten. Mein Name ist Cox. Paul Cox. Fühlen Sie sich auch mal klein eingefängt. Muss auch mal sein, ne? Ja, wo waren Sie geblieben? Ach so, ja, bei den Zufällen. Also pass mal auf. Wallings wollte an diesem Tag in die See fahren. Zufällig hat er es nicht getan. Zufällig war jemand vor mir bei Wallings gewesen und hat ihn ermordet. Zufällig mit meinem Messer. Zufällig hätte ich auch ein sehr gangbares Mordmotiv gehabt. Der hatte noch zwei Briefe von mir. Wegen der Briefe war ich ja in sein Nest geklettert. Und nun war er zufällig tot. Und die Briefe waren zufällig fort. Und zufällig kam auch dieser alte Chetewe da, ein paar Minuten nach mir ins Zimmer und entdeckte die Leiche. Nee, meine Herren.
Heute Vormittag, bevor Ihre Hauswirtin, Mrs.
Chetewe.
Ja, bevor die Frau Wallings Leiche entdeckte, hat sie drei Besucher zu ihm gehen sehen. Eine Dame gegen 10 Uhr, dann um 12:30 den Mann mit der Aktentasche und schließlich Cox. Warum sollte ich den Mörder von Wallings suchen, wenn ich ihn schon habe? Mit anderen Worten, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Sie der Mann sind.
Genehmigt, Ihren ist menschlich, was nun? Wir hätten uns in den 5 Fingern abzählen können, wer Wallings aus dem Verkehr gezogen hatte. Es kam nämlich praktisch nur eine einzige Person in Frage. Aber an diese eine Person, da dachten wir nicht.
Gestatten, mein Name ist Cox von Rolf Becker. Rolf Becker, 1923 in London geboren, war Schriftsteller und Rundfunkregisseur bei der BBC. Dieses Hörspiel gehörte zu den überaus erfolgreichen Radioserien seiner Zeit. Heute bei uns im Mitternachtskrimi in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr. Und der Büchermarkt am Wochenende sieht folgendermaßen aus. Morgen im Büchermarkt für junge Leser wird unter anderem das Bauhaus-Thema sein. Am Sonntag ist dann unser Buch der Woche Brigitte Kronauers Romangeschichten Das Schöne, Schäbige, Schwankende. Und jetzt gleich nach den Nachrichten übernimmt mein Kollege Ralf Krauter von Forschung Aktuell das Mikrofon. Da wird es unter anderem um die Tarnkünste der Tintenfische gehen. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Angela Gutzeit.